Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Wir sind zurück aus den Sommerferien oder aus der Sommerpause und mit wir meine ich
Christoph Keller,
Lucia Haug
und Marion Regenscheid. Hallo und willkommen zurück. Wir sitzen hier endlich wieder mal vor diesen Mikros und haben uns eigentlich schon ziemlich lange nicht mehr in dieser Zusammensetzung gesehen. Was habt ihr gemacht im Sommer?
Ich habe gelesen und ich war auf dem Meer. Und ich habe auf dem Meer gelesen. Soll ich es runterlesen, was ich gelesen habe? Ich habe von Sally Rooney ihr zweitletztes Buch gelesen. Ich habe Didier Eribon gelesen. Und ich habe ein wahnsinnig tolles Buch gelesen von Christina Morales, Einfache Sprache. Das möchte ich wirklich an dieser Stelle empfehlen. Christina Morales, Einfache Sprache. Es ist die Geschichte von vier Frauen, die in Barcelona mit einer geistigen Behinderung mehr oder weniger schwer in einer Wohngemeinschaft leben und dort gegen die Behörden kämpfen, um das ganz kurz zusammenzufassen. Lucia, und du?
Ich habe nicht gelesen.
Du hast geschrieben.
Vielleicht, vielleicht auch nicht.
Lucia macht es ganz geheimnisvoll. Ich habe viel gelesen in diesem Sommer. So viel, dass ich jetzt langsam an einen Punkt komme, wo ich tatsächlich lesemüde bin. Aber ich kann zumindest, und darauf freue ich mich sehr, ankündigen, dass es ein tolles Festivalprogramm werden wird. Und ich freue mich wirklich wieder einmal auf Ferien, ohne Lesen tatsächlich.
Ja, und wir freuen uns wirklich auch auf das Programm der Buch Basel, dem Literaturfestival, das du hier programmierst.
Was ich aber mitgebracht habe und mich darauf freue, jetzt mit euch zu besprechen, auf dieser ganzen Tour durch Neuerscheinungen ist mir ein Buch in die Finger gekommen von Hannah Barefoots. Dieser Beitrag wurde entfernt. Dieses Buch ist Ende Juli beim Hansa Verlag erschienen.
Ja, und ich habe erfahren, dass das der 8. Roman ist der niederländischen Autorin. Und ehrlich gesagt hat es mich überrascht, dass ich noch nie etwas von ihr gehört oder gelesen habe, obwohl ich doch ab und zu auch in den Niederlanden bin und dort ab und zu auch eine Buchhandlung betrete.
Ja, tatsächlich zählt Hannah Barefoots zu den meistgelesenen zeitgenössischen niederländischen Autorinnen. Sie ist 1984 geboren. Jetzt kann man sich diese 8 Romane in dieser Zeit vorstellen. Das ist ein ziemliches Tempo. Und sie hat auch schon zahlreiche Preise für ihre Texte erhalten. Im Jahr 2017, im Alter von 33 Jahren, hat sie den renommierten Franz Kellendonck-Preis für ihr damaliges Gesamtwerk erhalten.
Das muss man erst mal schaffen, oder? Irgendwie 8 Romane schreiben und dann mit 33 Jahren schon für sein Gesamtwerk gelobt zu werden. Das hat mich ziemlich beeindruckt.
Ja, wo hast du sie denn kennengelernt, Marion?
Also ich habe sie 2020, das war kurz vor der Pandemie, bei einer Lesung in Amsterdam kennengelernt. Das war damals zu ihrem Buch Flauschig. Das wurde zumindest auch auf Deutsch übersetzt, ist im DTV-Verlag erschienen. Und da vom Thema her auch schon irgendwie bei den neuen Medien, aber fast eher so auf eine Art und Weise, wie das bei Samantha Schweblin der Fall war. Übrigens Folge 8 in unserem Podcast, falls jemand zurückscrollen mag. Und jetzt mit diesem neuen Buch, dieser Beitrag wurde entfernt, sind wir viel mehr im Jetzt. Vielleicht eher so auf eine Art und Weise, wie das Julia von Lukadu Folge 25. Ich habe mir vorgenommen, wieder mal so Querverweise zu machen in unserem Podcast. Also Folge 25, Julia von Lukadu, Tic-Tac. Auch so ein Thema der neuen Medien und auf einer Gegenwärtigkeit, wie ich das in letzter Zeit wieder selten gelesen habe. Das heißt, ich lese natürlich sehr viele Bücher, die sich auch mit diesem Thema befassen. Aber ich finde trotzdem, dass Hannah Barefoots in dieser Beitrag wurde entfernt, eine Seite von den sozialen Medien beleuchtet, die ich so bisher noch nicht gelesen habe.
Aber noch einen kurzen Hinweis auf die Übersetzung. Die Übersetzung stammt von Rainer Kersten und erschienen ist die deutsche Ausgabe Ende Juli bei Hansa in Berlin. Aber nun zum Inhalt. Lucien, worum geht es in dieser Beitrag wurde entfernt?
Ja, in diesem Kurzroman möchte man eigentlich fast sagen, geht es um eine Seite der sozialen Medien, der wir uns auf Seite der Konsumierenden eher weniger oder seltener widmen. Dabei gibt es eben unzählige Menschen, die den Job haben unserer Protagonistin. Die Protagonistin heißt Kaylee und sie arbeitet als Content-Moderatorin bei einem Großunternehmen mit dem Namen Hexa, das wiederum in einer Subkontraktfunktion für ein noch viel größeres Unternehmen Videos auf die Richtlinientauglichkeit prüft. Das heißt, sie muss als Content-Moderatorin täglich in horrendem Tempo sich hunderte von Videobeiträgen anschauen und sie eben nach diesen Richtlinien bewerten. Diese Richtlinien sind kompliziert, die muss sie auswendig lernen und sie ist sehr gut darin. Innerhalb Sekunden muss sie dann entscheiden oder müssen auch alle anderen, die dort arbeiten, entscheiden, ob dieser Content schlimm genug ist sozusagen oder eben gegen Richtlinien verstößt und dann gelöscht werden muss. Oder ob der stehen bleiben darf, weil der zum Beispiel der Informationsgehalt zu hoch ist oder weil das Ganze einen aufklärerischen Wert hat oder weil es satirisch gemeint ist. Das ist ein ganz kompliziertes System, das tatsächlich natürlich also in der Realität auch so angewendet wird. Wenn sie dann diese Entscheidung getroffen hat, dann ist sie die Person, die dafür sorgt, dass ein Beitrag im Internet bleiben darf oder eben nicht.
Genau, und die Vorgabe, sie arbeitet gewissermaßen im Takt. Also es gibt eine klare Vorgabe, wie viele Beiträge sie eben zu prüfen hat pro Stunde. Und das ist so wirklich eine Art von postfordistischer Taktarbeit im Metaverse. Und wir lernen von Kaylee, die ihren Job tatsächlich gewissenhaft und nüchtern distanziert erledigt, dass es eben nicht immer so eindeutig ist, wie man sich das von den Richtlinien her wünscht. Eindeutig ist nur, wenn ein Beitrag weibliche Brustwarzen zeigt, dann muss er entfernt werden. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Es geht in diesem Buch natürlich auch sehr viel um Geschlecht, um Gender und um sexuelle Vorstellungen. Beiträge gibt es zum Beispiel zu Kinderpornografie, Selbstverletzungen, Tötung, Tierquälerei, Hassreden und Verschwörungsvideos. Und da ist die Entscheidung dann jeweils nicht so eindeutig. Aber eindeutig ist es bei weiblichen Brustwarzen.
Ein kleines Beispiel. Es wird an dem Satz erklärt, alle Muslime sind Terroristen. Was jetzt zum Beispiel entfernt werden müsste als Kommentar, weil es nicht der Wahrheit entspricht und weil es diskriminierend ist. Wenn aber steht zum Beispiel, alle Terroristen sind Muslime, weil Terroristen keine geschützte Gruppe sind, dann dürfte das zum Beispiel stehen bleiben, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht. So,
also und man fragt sich denn eigentlich, wer wird hier eigentlich bedient? Also auf der einen Seite verstehen wir, es gibt hier ein Schutzbedürfnis der Öffentlichkeit, aber man fragt sich, warum wird denn eigentlich so viel auch, wie du jetzt gezeigt hast, Lucia, warum wird so viel durchgelassen? Also warum sind die Richtlinien nicht zum Beispiel strenger oder warum werden solche diskriminierenden Äußerungen eben durchgelassen?
Dann sind wir aber wahrscheinlich schon mitten im Thema, also mitten in dem Thema, mit dem sich dieses Buch oder dieser Roman auch beschäftigt, nämlich, also wer sollte eigentlich was filtern? Also wo müssen wir ansetzen? Wo muss was gelöscht werden? Und wie machen wir das in der Realität? Also wie gehen wir mit Themen um, mit all diesen Hassparolen, die ja auch öffentlich gemacht oder gesagt werden, zum Beispiel in einem Bus oder in einer Tram. Also wer kümmert sich denn da darum, dass Dinge nicht gesagt werden oder gelöscht werden?
Insofern ist es ein moralisches Buch ein Stück weit, ein Buch, das auch die Frage nach dem öffentlich Sagbaren stellt. Und es steht im Zentrum ja eine Art Sammelklage, die eigentlich angestrengt werden soll. Und diese Sammelklage ist gewissermaßen Anlass auch für diese Erzählung.
Stimmt, diese Erzählung, also sie wird erzählt von unserer Hauptfigur Kaylee. Lucia hat es schon gesagt und diese Kaylee bekommt einen Brief von Herrn Stidditch und dieser Herr schreibt ihr, beziehungsweise versucht sie schon auf verschiedenen Ebenen und Kanälen zu erreichen, weil er zusammen mit ihr reden möchte, weil sie auch eine potenzielle Zeugin in dem Fall oder in dieser Anklage gegen Hexer aussagen könnte. Und sie verweigert sich aber dieser Aussage, sagt zumindest, dass sie sich selber nicht als Opfer sieht und schreibt, um diesen Herrn loszuwerden, ihm einen Brief zurück. Also möchte aus ihrer Perspektive erzählen, wie das eigentlich bei Hexer so war und wie ihre Geschichte da so ihren Gang nimmt.
Was wir als Leserinnen und Leser eben zu lesen bekommen, ist Kaylees Perspektive auf diese Zeit bei Hexer. Es ist eine sehr subjektive Erzählung. Sie erzählt, wie sie dort anfängt, wie ihr der neue Job eigentlich gefällt, weil der Gehalt ist eigentlich gut. Die Löschregeln sind für sie auch nachvollziehbar und logisch anzuwenden. Und die schrecklich verstörenden Bilder, von denen es sehr viele gibt in diesem Buch und die uns auch vor uns ausgebreitet werden, die machen ihr eigentlich auch gar nicht so viel aus. Und dann aber passiert etwas, was für mich dann auch das Erschütternde und auch das Berührende ist in diesem Roman, nämlich wir erleben mit ihr zusammen, wie dieser Inhalt, den sie permanent prüfen und überprüfen muss, langsam sich einschleicht in die Beziehungen zu ihren Freunden und ArbeitskollegInnen und insbesondere in die Beziehung, die sie hat mit ihrer Kollegin Sigrid. Ihre Kollegin Sigrid, in die sie sich verliebt. Und die beiden haben tatsächlich so etwas wie ein Amour-fou zuerst und dann eine Beziehung. Und in dieser Beziehung geht sie dann auch ein Stück weit auf und fühlt sich glücklich. Und diese Welt, die bricht dann irgendwann mal zusammen. Und ich glaube, das ist auch die Essenz dieses Romans.
Es geht also um die negativen Auswirkungen von Bildern im Web auf unsere Gesundheit, auf die Gesundheit der Betrachterinnen, aber auch auf die psychische Gesundheit von den Menschen, die tatsächlich diese Klickarbeit erledigen müssen. Es geht auch um die Schattenseiten der sozialen Medien. Es geht um Wahrheit. Ich denke, es geht um Selbstbetrug. Darüber möchte ich mit euch noch sprechen. Und vor allem auch über das Verschwimmen der Grenzen zwischen Realität und eben Virtualität. Aber bevor ich von euch wissen möchte, wie ihr dieses Buch fandet, wie ihr es gelesen habt, ob ihr es gut fandet, möchte ich erst einen Leseausschnitt zeigen oder hören von Hannah Barefoot. Sie hat es extra für uns aufgenommen und zwar auf Englisch, damit wir nicht übersetzen müssen und wir das auch alle verstehen.
So what kind of things did you see? It's crazy how often people still ask me that, even though it's been 16 months since I left Hexa. People just won't stop trying, and if my answer doesn't live up to their expectation, too vague, not shocking enough, they simply repeat the question, putting it slightly differently. But what's the worst thing you ever saw? Gregory, my new colleague at the museum, asks me. So what exactly are we talking about here? That's my Aunt Meredith, who for 4 years I would only see on the anniversary of my mom's death, but who has suddenly gotten into the habit of calling me on the first Sunday of every month to ask how I'm doing and, oh yeah, what exactly it was that I saw. Why don't you choose one video, one image or one post that really affected you? Ah, there's Dr. Anna. Tell me what you thought and felt at the time. Go ahead and make it into an image in your head. Yes, a mental image of yourself sitting there and seeing that upsetting image. And then she pulls out some sort of rod with a light flashing back and forth inside of it. And now you've joined too, Mr. Stitik. You call me almost every day now. Please get in touch when you have a moment, Mrs. Cayley. Do you even realize that Cayley is my first name? You don't, do you? Of course, you got a hold of my details from my former colleagues who don't know my last name, and now you're asking me, so, Mrs. Cayley, what kind of things did you see? People act like it's a perfectly normal question, but how normal is a question when you're expecting the answer to be gruesome? And it's not like any of those people are asking out of concern for my well-being. Maybe that's not so strange. Maybe questions don't stem from interest in the other person so much as curiosity about the lives we might have led. But with Gregory and Aunt Meredith and even with Dr. Anna, I can't help but suspect a certain amount of lurid fascination, an urge that compels them to ask, but that can never be fully satisfied. I saw a live video of a girl sticking a much too dull pocket knife into her own arm. She really had to jam it in there before a decent amount of blood would come out. I saw a man kicking his German Shepherd so hard that the poor animal slammed into the fridge, whimpering. I saw kids daring each other to eat dangerously large amounts of cinnamon in one go. I saw people singing Hitler's phrases to their neighbors, colleagues, and fake acquaintances, publicly, unabashedly, out there for potential partners and employers to see. Hitler should have finished what he started, they write, below a picture of a group of immigrants crammed into a small boat.
Christoph, du hast schon Luft geholt. Wie ging es dir denn beim Lesen?
Ja, ich habe dieses Buch gewissermaßen mit zwei Blicken oder mit zwei Perspektiven gelesen. Auf der einen Seite all das, was bei Hexa so vor sich geht, also bei dieser Firma, wo eben diese Contents überprüft werden. Das habe ich gelesen so mit der Brille des Reporters, der ich ja oft auch bin, und habe gedacht, das ist eigentlich so etwas wie eine ziemlich akkurate Reportage aus einer solchen Firma. Hannah Berfuth hat ja auch die Quellen, die sie verwendet hat, zu diesem Buch, hinten im Buch, gut aufgelistet. Sie hat also sehr viel recherchiert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das sind einfach Fakten, die sie zusammengetragen hat und hier in eine Geschichte hineingebracht hat. Ich habe das Buch aber auch gelesen als ein Roman, und zwar, ich habe es vorhin schon betont, als eine Liebesgeschichte zwischen der Haupterzählerin Kaylee und ihrer Freundin Sigrid. Eine Liebesbeziehung, die durch diese sozialen Medien mehr und mehr korrumpiert wird. Und diese Korruption einer Beziehung durch diese Welt der sozialen Medien, durch diese Gewaltdarstellungen, durch diese Verschwörungstheorien, durch diese diskriminierenden Videos und Texte, die sie permanent lesen muss, die, wie hier gewissermaßen eine Beziehung langsam von innen her zerfressen wird, das fand ich das eigentlich Tragende und auch das, was mich begeistert hat an diesem Buch.
Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Es ist ein Buch, das sich schnell offenbart, auch vielleicht, weil es so kurz ist, dass man auch schnell liest. Und dann gibt es wahrscheinlich diverse Ebenen, die man mit ein bisschen Arbeit von dieser Oberfläche abarbeiten muss und die man dann erreicht, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt, was wir ja hier versuchen. Und gleichzeitig ist mir auch schon aufgefallen, dass man vieles überliest, weil auch die Sprache, und vielleicht hat es auch mit der Übersetzung zu tun, also nicht, dass die nicht gut wäre, aber einfach in meiner Erfahrung passiert beim Holländischen oft ein bisschen was beim Englischen passiert, dass es sehr mündlich daherkommt, und das macht, dass man sich dem Lesetempo anschließt. Das heißt, man liest, also ich habe jetzt sehr schnell gelesen. Es ist mir schon im Gespräch mit euch aufgefallen, dass ich Dinge überlesen habe, oder? So, das ist schon mal, finde ich schon mal sehr interessant. Und gleichzeitig glaube ich, dass es ja eigentlich nicht um soziale Medien an sich geht. Also diese Leute sind ja nicht in den sozialen Medien unterwegs, sondern die setzen sich ja eigentlich mit dem Schlimmsten des Schlimmen auseinander. Also sie sind ja die Filter in Person. Und natürlich ist es interessant, dass das tatsächlich immer noch Menschen machen müssen. Das ist ja auch sehr bezeichnend irgendwie, also dass wir die für das Gefühl, was Menschen zutrauen ist und was nicht, oder was eben erlaubt sein sollte und was nicht, dass das immer noch eigentlich ein menschliches Auge tätigen muss, und dass das jetzt hier in diesem Falle, und offensichtlich entspricht das auch der Realität, Leute sind, die vorher vielleicht gerade mal in einem Callcenter ein Jahr gearbeitet haben nach der Schule und aber sonst eigentlich weder irgendwie Lebenserfahrung noch irgendwas haben, sondern eigentlich für fast kein Geld in diese Videos reingeworfen werden, das ist dann schon ziemlich bedrückend und beängstigend.
Ja, auch die viele Verantwortung, die dabei irgendwie übernehmen müssen, oder eben, wie du gesagt hast, sie werden zu den Filtern, sie werden zu den Müllschluckerinnen unserer gesamtgesellschaftlichen Ablagen in Social Media. Also das finde ich schon verrückt. Also wirklich so dieses, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, Lucia, und auch du davor, Christoph, dieses Filtern, und dass diese ganze Schlacke von Scheiße an ihnen hängen bleibt. Und das zeigt irgendwie dieses Buch ganz gut. Also niemand von den Freundinnen oder dieser Oktobergruppe, wie sie hier benannt wird, kommt ungeschoren davon. Es ist eine Gruppe von Freundinnen, die da bei Hex arbeiten und sich so quasi als Schicksalgemeinschaft sehr zusammenfinden. Und Berfuth zeigt irgendwie auch vielleicht ein bisschen exemplarisch an den einzelnen Figuren, was alles für Folgen daraus kommen können. Also viel Alkohol, es gibt immer mehr extreme Formen im Bereich von Sexualität, die sie ausüben, im Bereich von Gewaltvorstellungen, die sie ausüben, im Bereich von Drogenkonsum. Also man kann irgendwie diese Gruppe beobachten, wie sie immer extremer wird in diesem Buch und dann aber auch wieder auseinanderfällt. Und ich glaube, dann kann man sich so ganz verschiedene Sachen herauspicken. Du hast jetzt die Liebesgeschichte zwischen Sigrid und Kaylee herausgepickt, die dich beschäftigt hat. Mich hat irgendwie aus meiner Perspektive viel stärker beschäftigt dieser Aspekt, was machen eigentlich soziale Medien mit uns Menschen? Was machen Medien grundsätzlich mit uns Menschen? Und was für für Filter wir brauchen, tatsächlich brauchen, um das handeln zu können, wie wir sind. Also so diese Verbindung zwischen Realität und Fiktion.
Was ich interessant fand, ist dann, dass sie aus dieser Perspektive mir schildert, wie eben tatsächlich diesen Menschen durch ihre Arbeit Gewalt angetan wird, dass sie aber nicht darüber reden. Also sie sprechen nicht miteinander. In den Pausen wird über alles Mögliche gesprochen, aber nicht über das, was sie sehen. Also es gibt keinen Ort der Psychohygiene, wo sie das irgendwo abarbeiten können. Und ich glaube, das ist das, was uns Hannah Barefoot ein Stück weit mit auf den Weg geben will, wenn man das so sagen will. Sprecht miteinander, kritisiert das, was ihr hier seht, sonst geht ihr irgendwie unter.
Interessanterweise hat sie ja selber keinen Bezug zu ihren Schäden. Also sie spricht nie darüber, wie sehr oder auf welche Art sie von diesen Dingen geschädigt wurde. Schuld sind eigentlich immer die anderen. Also alle anderen haben einen Schaden. Sie beschreibt das dann deutlich, wie sie merkt, dass die anderen plötzlich VerschwörungstheoretikerInnen werden oder VerschwörungsMystikerInnen. Und wie ihre Beziehung dann in die Brüche geht, aber nur weil die andere Person sich daneben benimmt, nur weil die andere Person plötzlich auch irgendwie abdriftet, plötzlich zu ihrem Ex-Freund zurück möchte und so. Also eigentlich dieses, das, was wir ja auch aus den sozialen Medien kennen, eigentlich dieses, sich selbst im Recht zu sehen und auf die anderen so eigentlich auch wirklich abschätzig zu blicken, das passiert einem eben auch bei dieser Erzählerin.
Also in meiner Leseweise sehe ich so eine krasse Zuspitzung in dieser Wahrnehmungsverschiebung, die da stattfindet, dass ich ihr eigentlich letztendlich kein Wort mehr glaube. Also am Ende des Buches habe ich ihr auch diesen Brief an diesen Rechtsanwalt nicht mehr wirklich abgenommen. Ich war total unsicher. Also irgendwas ist da auf jeden Fall passiert, aber es spitzt meiner Meinung nach, und ich lese das so, darin, dass sie ihre Freundin vergewaltigt und das gar nicht mehr wahrnimmt und erst dann wahrnehmen kann, als ihr das Handy unter die Augen gehalten wird und sagt, schau dir mal dieses Video an und wende deine 8 Regeln an. Was siehst du? Kann dieses Video stehen bleiben oder muss es gelöscht werden? Aber ich weiß, ihr habt das nicht so extrem gelesen.
Doch, ich weiß nicht, ob sie wirklich eine unzuverlässige Erzählerin ist. Ich glaube, sie ist einfach eine radikal subjektive Erzählerin, die ein Stück weit mir vormacht in diesem Buch, was es heißt, wenn man einen Teil dieser Realität, der sie jetzt in einer radikalen Form hier ausgesetzt sind, nämlich die Welt der sozialen Medien, wenn man das ein Stück weit permanent abspaltet. Man verliert irgendwo den Bezug auf das, was man tatsächlich tut, zum Beispiel, dass man die Freundin ein Stück weit fast vergewaltigt bzw. würgt und das dabei auch noch filmt und nachher gewissermaßen auch negiert, dass das so irgendwie ein Problem gewesen sein soll. Aber sie zeigt zumindest jetzt mit Blick auf ihre Freundin Sigrid, auf die hat sie einen Blick, was mit ihr passiert. Nämlich sie beginnt schlecht zu schlafen, nachdem sie ein bestimmtes Video von dieser Nuna gesehen hat. Das verfolgt sie, sie versucht mit ihr zu sprechen, aber die Ich-Erzählerin wehrt das ein Stück weit ab. Und so verliert sie mehr und mehr den Kontakt zu dieser Sigrid und die Sigrid wendet sich dann am Ende von ihr ab. Am Ende bleibt ihr nichts mehr anderes übrig, als diese Sigrid auf eine unglaublich unsympathische und aufdringliche Art zu stalken, um irgendwie wieder in deren Leben zu kommen. Aber es gibt keine Selbstreflexion der Ich-Person darüber, was sie tut.
Und dann, wenn man das so liest, also wenn man der nicht traut, dann werden alle Fakten, die da einem präsentiert werden, plötzlich auch zu widersprüchlichen, vielleicht oder potenziell widersprüchlichen Zusammenhängen. Also dass die dann zurückgeht zu ihrem Ex-Freund, lässt einem dann plötzlich daran denken, dass die vielleicht gar nie mit ihr zusammen war und vielleicht nur eine Affäre mit ihr hatte oder so. Das ist dann macht tut dann wirklich so einen Raum auf, wo eben Widersprüchlichkeit auftaucht. Und das finde ich schon sehr interessant. Also ich erkenne mich selber wieder in diesem Blick des Content Managers, sagen wir jetzt mal einfach in der echten Welt, dass man sich ja immer fragt, das geht oder das geht nicht. Also so eigentlich dieses binäre System von das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, oder? Und ich glaube, was hier passiert, ist, dass wenn man Menschen halt in diese Zusammenhänge schickt von von Ja sagen, Nein sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, dann tauchen eben plötzlich zwangsläufig Grauzonen auf, wo Widersprüche sich auftun, also wo Menschen sich einmal richtig verhalten und einmal dann eben falsch. Und das muss man dann eben irgendwie aushalten, oder? Das führt dann eben zu Geschichten, und das haben wir hier. Also dass wir eigentlich beim Lesen oder wenn wir das Lesen beendet haben, eigentlich nicht genau wissen, wem können wir jetzt trauen, wer ist da die gute Person, wer ist die böse Person.
Aber würdet ihr denn sagen, das ist ein aufklärerisches Buch? Oder ist der Impetus von Hannah Berfuss tatsächlich ein aufklärerisch und klärt das Buch denn auch wirklich auf?
Finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe sie gefragt im Vorfeld, warum sie, also wann war der Punkt, wo sie in ihrer Recherche entschieden hat, wann sie dieses Buch schreiben will. Und dabei kam folgende Antwort.
So, I've been interested in the work of commercial content moderators for quite a while now. I just mentioned a newspaper article from 2018. So, I first learned about this practice from that article in a Dutch newspaper about a Dutch content moderator who lived in, who worked in Berlin for a subcontractor that was hired by Facebook. So, you have to know, since content moderators are not hired directly by tech companies, or usually they're not, they are hired by call centers who are paid by bigger tech companies. So if you moderate content, for example, Facebook, you are usually not an employee of Facebook, you are an employee of a local call center. So I guess before then, you know, before 2018, when I read that article, I hadn't quite realized that it was actually people, you know, hundreds and hundreds of often underpaid people from all over the world that review flagged content 24/7. And I felt quite naive, of course, after reading that piece. And when I think back, I think that what first drew me into the article, you know, what attracted me to the article was the question, so what do these people see all day? You know, and that, of course, is a kind of banal, sensational approach to the subject, of course, but it is a frame that is often used by media when the topic is handled. So as I read more about the subject, my initial question, so what do these people see, kind of shifted into, but what does this mean? What does this job do to them? What does seeing all that extreme content do to people's perception of reality, to their worldview, to their ideas of who they are and who their loved ones are? And I think, you know, one of the main questions this book asks, you know, without answering, I guess, is what is real, what is true, and who gets to decide anyway? And a theme that is recurrent in all of my work is the way which culture shapes our thinking and the way we judge reality. Who or what establishes the norm? And what if the norm gets challenged? And I found that these questions are very applicable to the topic of content moderating. And then another thing I'm interested in, and that resonates in all of my work, or a lot of my work, I think, is the topic of community, the way community works, its social dynamics. When it comes to this book, I think that this book, this story, is also about belonging, about the need to belong, about friendship, and even about love.
Ich aus meiner Perspektive finde, in diesem Buch fehlt die andere Seite. Es fehlt nämlich die Seite all jener, die diesen Content produzieren. Diese Seite ist wie ein Stück vorausgesetzt und ist einfach so da. Aber mich nimmt schon ein bisschen mehr Wunder, als dass das Hannah Berfuss macht, warum ein 12-jähriges Kind dazu kommt, vor laufender Kamera sich einen Schnitt unter dem Auge zu machen, dass das Blut ihr die Backen runterfließt. Diese ganze Welt, die mir hier ein Stück weit gezeichnet wird, die Akteure aus dieser Welt werden mir nicht gezeigt. Und deshalb frage ich auch, ist das ein aufklärerisches Buch? Ich würde sagen, eben nur zu einer Hälfte, weil die andere Seite wird für mich nicht beleuchtet. Und damit ich wirklich in dieses Drama hätte hineinkommen können, hätte es für mich bedarf, dass man diese andere Seite auch noch ein Stück weit zeigt.
Ich kann das nachvollziehen, was du meinst, finde dann aber in der Konsequenz, geh raus und schau dir die Menschen an. Also das, was auf Social Media abgebildet wird, findet ja einfach statt. Neu ist nur, dass es einen Voyeurismus gibt, eine Zuschauerinnenschaft, die sich mit diesem Ganzen auseinandersetzt und das auch anscheinend freiwillig anschaut. Oder auch so ein Schrei wir hatten das auch wirklich in der ähnlichen Form bei TikTok. Warum hat sie sich vor diesen Zug geworfen, in der Hoffnung, dass man Aufmerksamkeit kriegt? Also ich.
Die Frage ist, was, ja.
Was ist schon aufklärerisch?
Ja, oder wer, das ist ja, also wer schreibt aufklärerische Bücher eigentlich? also ich glaube, es ist ja in diesem
wer
Fall.
Wer möchte sie lesen?
Ja, oder was, ja, es wäre, ich glaube, sogar gar nicht unbedingt aufklärerischer Ansatz, jetzt zu sagen, man hätte eine zweite Figur, die von der anderen Seite her sich irgendwie bewegt. So. Das müsste gar nicht unbedingt dann, also nichts gegen aufklärerisch, aber in Aufklärung münden. Aber ich stimme dir da schon zu, dass sozusagen die, oder wir können es auch so formulieren, dass die Möglichkeiten, die in einem Roman, in diesem Milieu stecken, vom Gefühl her wie nicht ganz ausgenutzt wurden. Also so alle Früchte, die da hängen würden, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, noch ein weiteres Buch zu schreiben aus ihrer Sicht oder keine Ahnung, aber die wurden nicht alle gelesen, um noch ein lustiges Doppelwort zu benutzen.
Und das bringt mich irgendwie zur Frage, was lesen wir denn zum nächsten Mal und was werden wir dann gelesen haben?
Das nächste Mal sprechen wir über Blutbuch von Kim de l'Horizon.
Genau, es ist ein Buch, bei dem ich so viel angestrichen habe wie schon lange nicht mehr. Es ist ein Buch, das trotz der vielen Seiten sehr schnell gelesen ist. Und es ist ein fesselndes Buch. Wir haben, glaube ich, sehr viel zu sagen zu diesem Buch und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Das war 173, der Literaturpodcast, Episode 30, mit mir, Lucia Haug.
Mit Marion Regenscheid.
Und Christoph Keller. 173, das ist der Literaturpodcast, bei dem wir in jeder Folge eines unserer vollgekritzelten Bücher verlosen. Schreibt uns auf mail@173 und mit ein bisschen Glück ist dieser Beitrag wurde entfernt von Hannah Barefoots bei euch.
Und wie immer, wir freuen uns über Feedback. Erzählt uns doch, was ihr im Sommer gelesen habt. Vielleicht habt ihr ein Buch, das ihr uns empfehlen möchtet, von dem ihr euch wünscht, dass wir vielleicht hier auch einmal darüber reden würden. Dann müssen es einfach Neuerscheinungen sein. Das ist einer unserer Regeln. Und genau, schreibt uns einfach.
Ein73, der Literaturpodcast.
Zu hören auf Apple Podcast,
auf Spotify,
auf 173.ch
und auf podcastlab.ch. Wir haben es geschafft.
Das erste Mal, ja.
Ich glaube auch. Das ist schon der Motiv wieder drin. Ohne Fan haben wir schon lange nicht zu sein. Das müssen wir auch noch machen.